Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich live aus Norddeutschland. Ja, neulich der Juwelenraub vom Louvre. Die Goldmünze aus dem Bode-Museum oder berühmte Gemälde, die sich plötzlich als Fälschung herausstellen. Wie geht die Polizei in solchen Fällen eigentlich vor? Wie wurden spektakuläre Fälle eigentlich aufgedeckt? Bei uns ist der leitende Ermittler für Kunstkriminalität Berlin, René Allange. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Schönen guten Abend.
Sie sind aus Berlin mit dem Zug heute nach Hamburg gefahren. Direkt in der Nähe vom Bahnhof befindet sich die Kunsthalle in Hamburg. Darf ich mir das so vorstellen, dass Sie da mal einen scheuen Blick reingeworfen haben und mal geguckt haben, ob was fehlt oder ob vielleicht möglicherweise irgendwo eine Fälschung drunter ist?
Also die Kunsthalle habe ich gesehen. Erstmal war ich froh, dass ich pünktlich angekommen bin. Es ist natürlich so, dass wir schon auch oft und gerne ins Museum gehen. Aber unser Blick als Ermittler ist dann doch ein bisschen anders als vielleicht die normalen Besucher. Wir gucken natürlich schon auch in Richtung Kunstfälschung, auch, aber auch die Sicherheit in Museen. Das sind so Dinge, die uns tangieren. Das kann man nicht ablegen, dieses Ermittler-Dasein. Und so geht es mir dann, wenn ich ins Museum gehe.
Gucken Sie denn bei so einem Bild auch mal nach? Mensch, hier ist vielleicht die Signatur des Künstlers nicht so ganz richtig. Oder da wurden Farben verwendet, die nicht so ganz passen für die Zeit.
Also wir gucken schon kritisch, das ist uns so angeboren als Ermittler auch, aber es ist auch so, dass wir ja auch etwas Schönes sehen wollen im Museum. Aber wenn einem denn doch etwas gravierend auffällt, Abweichungen, die wir so nicht kennen, dann ist es schon mal so, dass wir auch im Nachgang mal die eine oder andere Frage stellen.
Sind die Sicherheitseinrichtungen in Museen eigentlich erhöht worden in den letzten Jahren?
Also da hat sich sehr viel getan. Wir haben Gott sei Dank jetzt im Moment eine relativ ruhige Phase in Deutschland. Wir haben schlimme Fälle in den letzten Jahren erlebt. Einbruch Bode-Museum, Grünes Gewölbe, Keltenmuseum. Das sind schlimme Fälle, wo auch die Sicherheitsstandards noch mal auf den Prüfstand gekommen sind. Im Moment schauen wir eher Richtung Frankreich, wo sehr viele Fälle passieren. Und schauen halt, ob wir da irgendwelche Lehren ableiten können, die uns praktisch bewahren vor solchen Taten.
Sehr spannend, hinter Ihre Ermittlungsarbeit blicken zu können heute. Frau Mussier, dass Sie unser Gast sind. Dankeschön. Kurzes Porträt Ihrer Arbeit jetzt von Christiane Hennigsen.
Spektakuläre Versteigerungen, oft mit Rekordsummen. Am Kunstmarkt lässt sich viel Geld machen. Und so sind Betrüger nicht weit. René Allange will sie zur Strecke bringen. Er ist einer der erfolgreichsten Kunstfahnder des Landes. Er findet die entscheidenden Spuren beim Raub der Goldmünze vom Bode-Museum. Nimmt Hehler-Verstecke hoch. Spürt den gestohlenen Nachlass von John Lennon in Berlin auf. Und entlarvt den Jahrhundertfälscher Wolfgang Beltraki.
Ich glaube schon, dass man den Fall zum größten Kunstfälschungsskandal der deutschen Kriminalgeschichte zählen kann.
Immer wieder kursieren gefälschte Gemälde und Hehlerware. Er macht die Täter dingfest. Kriminalhauptkommissar René Allange.
Faszinierende Arbeit. Ich bin ganz gespannt, was Sie uns heute alles erzählen werden. Sie haben uns ein Bild mitgebracht. Ich versuche das mal ganz vorsichtig anzuheben, weil das sieht ja alles nach Original aus. So, guck mal. Aber Sie würden das natürlich nicht mitbringen, wenn es ein Original wäre. Erzählen Sie uns was zu diesem Bild.
Also man muss
sich, ich drehe das mal um auch, das ist vielleicht ganz interessant.
Genau, man muss sich jetzt nicht mehr so damit vorsehen, denn es ist Tatsache eine Fälschung von Wolfgang Beltraki. Eine Fälschung, die ursprünglich ein Bild von Fernand Léger sein sollte aus dem Jahr 1913.
Kann ich mal eben hier zeigen? Guck mal hier. Das sind die Fernand Léger. So.
Ich zeige dieses Bild eigentlich immer ganz gerne, weil man auch sieht, dass der Fälscher nicht 100% perfekt gearbeitet hat. Es sind ihm nämlich hier einige Fehler passiert, unter anderem der französische Begriff Naturmord, Stillleben. Da fehlt das E letztendlich und der Künstler soll es ja selber beschriftet haben. Und da wir keinen Hinweis auf eine Legasthenie haben, müssen wir annehmen, dass dem Fälscher
da müssen
wir
noch ein E hin.
Genau.
Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was. Wer ist Wolfgang Beltraki?
Ja, Wolfgang Beltraki, das wissen wir heute, weil er rechtskräftig verurteilt ist, ist der bekannteste deutsche Kunstfälscher. Meine Kollegen und ich haben diese Ermittlungen in den Jahren 2010, 2011 geführt. Wir sind durch mehrere Hinweise auf eine verdächtige Sammlung gekommen, die Sammlung Werner Jägers. Wir haben das überprüft und im Rahmen der Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass einige hochkarätige Bilder, die also in gute Sammlungen gekommen sind, die sehr teuer verkauft wurden, erwiesene Fälschungen sind. Und am Anfang haben wir den Fälscher gar nicht gesehen, sondern nur die Ehefrau und die Schwägerin, die halt die Bilder eingeliefert haben in
das heißt,
die Auktionshäuser.
Sekunde, da muss ich ganz kurz einhaken. Sie haben den Fälscher nicht gesehen. Wie konnten Sie ihn sehen?
Also der Fälscher ist ja bemüht, dass er nicht gleich entdeckt wird von der Polizei. Ne? Aber irgendjemand muss sich ja mit den Bildern aus der Deckung wagen, muss sie ja einliefern.
Um sie auch zu verkaufen.
Um sie zu verkaufen. Ne? Und das war halt unter anderem die Ehefrau gewesen. Und erst bei den weiteren Überprüfungen haben wir dann festgestellt, diese Sammlung gab es überhaupt nicht, die dort erfunden wurde. Und dann sind wir irgendwann auf Wolfgang Beltracchi gestoßen.
Es ist ganz interessant, was für ein Foto, das zeigen wir jetzt gerade mal, was für ein Foto die Ehefrau quasi als Beleg für die Historie dieser Gemälde gegeben hat. Nämlich dieses Foto, das hat jemand gemacht, möglicherweise Wolfgang Beltracchi. Das sollte was Historisches sein, war es aber nicht.
Nein, das war es nicht. Das sollte praktisch die Großmutter von Helene Beltracchi darstellen in den 1920er Jahren. Man sieht auch im Hintergrund genau diese Fälschung. Mhm. Tatsächlich ist das Helene Beltracchi selber, die dort auf diesem Foto zu sehen ist. Und spannend ist ja, woran konnten wir nachweisen, dass dieses Foto auch eine Fälschung ist. Und das funktionierte mit dieser Skulptur, die auf der Mitte von dem Tisch stand. Diese Skulptur hat Helene Beltracchi 2003 selber gekauft und den Kaufbetrag praktisch eingelöst gegen den Verkauf einer Fälschung. Und dieses Foto kann also erst nach 2003 entstanden sein.
Wie hat Wolfgang Beltracchi angefangen zu fälschen? Wie lange ist er schon aktiv gewesen?
Also das war auch für uns interessant, dass er schon vor seiner Entdeckung viele Jahrzehnte, also mindestens seit Mitte der 80er Jahre, expressionistische Arbeiten gefälscht hat, lange unentdeckt. Und er ist im Prinzip, das ist ihm dann auch zum Verhängnis geworden, seinem Stil des Fälschens fast immer treu geblieben. Das heißt, er hat von Anfang bis Ende sich kaum weiterentwickelt.
Aber also in seinen zeichnerischen, malerischen Fähigkeiten.
Genau. Er hat einen bestimmten Stil, er hat eine bestimmte handwerkliche Fähigkeit an den Tag gelegt, wie man Bilder auf alt macht. Aber in der Zwischenzeit haben sich die Labore und die Techniken und die Digitalisierung enorm weiterentwickelt, sodass er praktisch auch durch die moderne Technik zu Fall gebracht wurde.
Wie macht man denn eigentlich Bilder alt?
Ja, da gibt es viele verschiedene Hinweise. Nee, verbuddeln nicht. Aber sag ich mal so, die klassische Methode ist halt, wenn man ein Bild malt, dann riecht es ja nach Farbe, dann leuchten die Farben grell. Dann macht man es meinetwegen im Backofen und lässt es eine Weile praktisch dort durchtrocknen. Aber das sind halt unnatürliche Prozesse. Das können also sachkundige Leute, Restauratoren, die können das sehr schnell entdecken. Das ist eine Form der künstlichen Alterung und das ist praktisch ein Mittel, um den Betrug halt erfolgreich werden zu lassen.
Wie viele Bilder, kann man das abschätzen, hat Wolfgang Beltracchi in etwa gefälscht?
Als wir die Ermittlungen 2011 dann abgegeben hatten, es wurde eine Anklage erhoben, da kannten wir um die 50 Arbeiten aus seiner Hand. 14 sind damals nur angeklagt worden. Das hängt damit zusammen, dass viele Taten auch schon verjährt waren nach deutschem Recht. Heute kennen wir um die 100 Arbeiten, die wir ihm zurechnen. Und die praktisch er offensichtlich angefertigt hat.
Da muss man natürlich mal fragen, wonach hat er die Bilder ausgesucht, die er gefälscht hat? Also diese, wo er Repliken hat angefertigt von. Weil wenn die im Original noch irgendwo vorhanden sind, dann ist es ja blöd, wenn plötzlich zwei davon vorhanden sind.
Na, da hat er einen ganz raffinierten eine Vorgehensweise gehabt. Er hat ja Bilder praktisch, er hat Werkverzeichnisse von Künstlern durchgesehen, wo Bilder als verschollen gelten. Und hat praktisch gesagt, hat dann uns Bilder gemalt, so wie er meinte, dass sie ausgesehen haben in den Werkverzeichnissen und die als verschollen galten. Und er hat praktisch auch Bilder neu zusammengesetzt, also bestehende Motive gekoppelt. Er hat teilweise aber auch wirklich klassisch kopiert. Das haben wir auch. Das ist etwas, was er öffentlich eigentlich ablehnt für sich. Aber ja, die Beweise sind letztendlich da, dass er auch Bilder klassisch kopiert hat. Also Vorzeichnungen genommen hat, die irgendwo in bekannten Sammlungen waren und dann praktisch das Gemälde dazu geschaffen.
Also ein Künstler war er schon irgendwo oder ist er schon irgendwo?
Also ein Künstler, das kann man durchaus sagen, aber er ist vor allen Dingen auch ein rechtskräftig verurteilter Fälscher und Betrüger.
Um wie viel Geld ging es da? Also das heißt, kann man das ungefähr abschätzen, für wie viel er seine Werke insgesamt verkauft hat?
Na, ich versuche mich da auf die wirklichen Fakten, die wir haben, zurückzuziehen. Also wir konnten zumindest bei den Ermittlungen nachweisen, dass die Fälscherbande um die 16 Millionen Euro selber eingenommen hat. Aber der Schaden am Kunstmarkt, der ist natürlich viel größer, weil die Bilder ja dann auch teurer weiterverkauft wurden. Da sind wir bei jenseits der 50 Millionen Euro.
Boah, das ist natürlich schon großes Geschäft. Kann man nicht anders sagen, ne?
Es lief eine ganze Weile sehr gut. Es war lukrativ für den Fälscher, auch für seine Komplizen. Aber letztendlich ist er auch nachlässig geworden, denn sonst hätten wir ihn ja auch nicht entdecken können.
Und wir haben eben gerade Bilder gesehen aus dem Gerichtssaal. Wenn ich das richtig recherchiert habe, feiert er sich auch ein bisschen so als Star der Fälscherszene. Geht Ihnen da als Ermittler ja das doch schon gegen den Strich? Also komisches Gefühl dabei?
Komisches Gefühl schon, weil es ungewohnt ist, dass sich verurteilte Straftäter eigentlich dann in der Öffentlichkeit so darstellen. Letztendlich ist er aber auch nicht der Erste, der dieses Renommee eines Kunstfälschers in die Öffentlichkeit trägt. Da gab es auch schon andere vor ihm. Aber man muss halt auch sehen, dass Leute wie Wolfgang Beltracchi natürlich auch einen gesellschaftlichen Absturz erlebt haben durch so eine Entdeckung oder Überführung und dann halt auch irgendwie sehen müssen, wie sie halt den weiteren Lebensweg bestreiten. Und dann nimmt man dann gerne so diesen Nimbus eines Jahrhundertfälschers auf und versucht sich auch medial entsprechend zu präsentieren. Das will ich auch gar nicht bewerten, aber man muss natürlich auch sagen, welche Fehler man gemacht hat. Und man sollte nicht vergessen, dass es sich um teilweise sehr schwerwiegende Betrugsstraftaten handelt.
4,5 Jahre war er im Knast?
Ja, also 6 Jahre Haft hat er bekommen vom Gericht und die genaue Anzahl an Jahren, wie er lange er jetzt...
Ist ein bisschen eher raus, ne?
Ja, genau.
Und gibt es da die Vermutung, dass auf dem Konto noch genügend vorhanden ist für ihn? Also, weil Sie gerade sagten, dass wie das Leben weitergeht...
Also ich sag mal so, wir haben als Ermittler versucht, damals auch mit unseren Vermögensabschöpfern sehr viel kriminell erlangtes Vermögen einzufrieren. Das ist teilweise auch gut gelungen in dem Verfahren. Wir haben also praktisch die Villa, die von kriminell erlangten Geldern gebaut wurden, die haben wir praktisch in die Zwangsversteigerung gebracht. Das Geld ist dann an die Betroffenen, an die Opfer zurückgeflossen. Das finde ich erstmal eine sehr gute Sache. Ob wir alles gefunden haben, kann ich nicht beurteilen, aber es waren schon auch enorm hohe Sachwerte.
Neben den Fälschungen gibt es natürlich auch bekannte Werke, die einfach verschwunden sind oder Werke, deren Herkunft ungeklärt ist. Simon Heume.
2012 schockiert ein Fall die Kunstwelt. Weltberühmte Meisterwerke von Franz Marc, Henri Matisse und Max Liebermann. Über Jahrzehnte bekam sie nur einer zu Gesicht. Cornelius Gurlitt, Sohn eines bekannten NS-Kunsthändlers. 1280 Werke von Weltrang, gelagert in dieser Münchner Dachgeschosswohnung. Wie konnte das passieren?
Aber mich hat das nicht überrascht. Und ich glaube, sowas könnte auch immer noch passieren.
Aber wir forschen ja zu vielen Händler, Händlerinnen, Sammler, Sammlerinnen. Man kann das gar nicht so richtig erklären. Das ist so eine Intuition, die man dann hat. Man kommt manchmal an Grenzen, wo man das Gefühl hat, das kann so nicht stimmen.
Ute Haug arbeitet in der Kunsthalle Hamburg als Provenienzforscherin. Ihre Aufgabe, Licht ins Dunkel der Herkunftsgeschichte von Kunstwerken zu bringen. Und im Falle von Raubkunst die Erben der ursprünglichen Besitzer ausfindig zu machen.
Also hier finde ich den Stempel der Hamburger Kunsthalle vor. Dann eine Inventarnummer, die mit 1941 beginnt. Das heißt, da ist schon ein Ausrufezeichen. Ich finde aber noch andere Ziffern, die ich jetzt so auf Anhieb nicht zuordnen kann. Und diese anderen Ziffern, die ich da sehe, können eben für die Forschung von Relevanz sein. Und wenn 1941 ein Blatt in die Sammlung gekommen ist, dann gehen bei mir alle Lichter an, weil das natürlich einen verfolgungsbedingten Entzug haben kann. Und in dem Fall ist es auch so.
Machtübernahme im Jahr 1933. Feindbild der Nazis, die Juden. Noch vor dem systematischen Massenmord gab es eine Art Zeitfenster zur Ausreise bis Ende der 1930er Jahre. Wer genug Geld hatte und das Unheil kommen sah, verließ schweren Herzens die Heimat. Das Versprechen damals, der Besitz sollte nachgeschickt werden. Mit Beginn des Krieges wurden die meisten Kisten nicht mehr geliefert. Vielfach wurde die Kunst beschlagnahmt und von den Nazis versteigert. Die Herkunftsgeschichte ist somit häufig verschleiert. Im streng geheimen Depot der Kunsthalle.
Das ist jetzt zum Beispiel eben ein Werk, wo wir noch relativ am Anfang stehen.
Verdächtige Ankaufsdaten bringen Ute Haug immer wieder auf die Spur von Raubkunst. 15 Werke aus der großen Sammlung der Kunsthalle bearbeitet sie momentan. 5 Fälle untersucht sie, weil sich Erben bei dem Museum gemeldet haben, mit der Vermutung, dass ihren Vorfahren Raubkunst entzogen wurde. Immer wieder stoßen sie und ihre Kollegen auch auf Widerstände.
Dann gab es auch oft, zumindest am Anfang, das wird es heute auch immer noch geben, Widerstände in den Museen selbst, dass man eben gegen Kolleginnen arbeiten musste, ohne das zu wollen. Aber es ist halt einfach waren auch Ängste eben mit verbunden. Und also der erste Satz, den ich von einem Kollegen hier am Anfang gehört habe, nimm mir meine Bilder nicht weg.
Zentral für die Arbeit von Ute Haug, auch gegen Widerstände, die Verbindung zu anderen Forschenden. 2000 gründet sie das Netzwerk für Provenienzforschung, engagiert sich seit Jahrzehnten national und international. 2022 kommt dann die ganz große Ehrung. Im Hamburger Rathaus wird ihr das Bundesverdienstkreuz verliehen. Immer mehr Museen stellen mittlerweile Provenienzforschende an, um die eigene Geschichte kritisch aufzuarbeiten. Auch dies ist teilweise ein Erfolg von Ute Haug und ihren Kolleginnen.
Man kann sagen, von einem Museum sozusagen ins nächste Museum. Das Bode-Museum Berlin. Und da ist sie, die Goldmünze. 2017. Wurde die ja geklaut. 8 Jahre ist das schon her. Spektakulärer Fall. Lassen Sie uns ganz kurz noch was zu der Münze sagen. Man sieht es auch drauf. Die stammt aus Kanada. Eine 1 Million Dollar-Münze aus Kanada. Ist tatsächlich ein echtes Zahlungsmittel gewesen, offiziell anerkannt. Aber vom Wert her noch durch den Goldgehalt sehr viel höher.
Genau, also es ist perfekt umschrieben. 1 Million Dollar war der Zahlungswert gewesen, aber natürlich der Goldwert wesentlich höher. Es war vor allen Dingen ganz besonderes Gold gewesen. Das hat ja diese Münze so einmalig gemacht. In dieser Reinheit war es vorher noch nicht möglich, so reines Gold praktisch auch als Münze zu prägen.
Deswegen war sie natürlich auch besonders schwer.
Deshalb war sie besonders schwer und dieses einmalige Gold war für uns als Ermittler halt auch ein Geschenk oder eine Steilvorlage, weil es ein wesentliches Beweismittel war, um später halt die Täter auch dingfest zu machen.
100 Kilo hat das Ding gewogen. Wie sind die Täter damals nach Ihren Ermittlungen vorgegangen?
Also die Täter selber entstammen ja einem arabischen Familienclan aus Berlin.
Das ist der Remo-Clan, das ging ja auch
genau,
durch die Presse.
Genau, die Täter sind damals nicht direkt am Museum eingestiegen, sondern über einen naheliegenden S-Bahnhof, den Hackischen Markt, sind dann über das Gleisbett praktisch gelaufen, so 300-400 Meter, und sind dann praktisch an die Achillesferse des Museums gekommen. Das war so ein Dachvorsprung. Das Museum selber ist ja von Wasser umgeben, aber diese eine Stelle, da konnte man halt auf ein Vordach, da sind sie mit einer Leiter hoch und sind an ein Fenster gelangt. Und Achillesferse deshalb, weil der Insider, den diese Bande halt auch hatte, hatte offensichtlich dieses Fenster von innen geöffnet. Das heißt, es gab keine Einbruchspuren. Das haben die Kriminaltechniker sehr schnell vor Ort festgestellt. Die Täter sind dann durchs Museum, haben dort noch eine größere Strecke zurücklegen müssen, bis zum Aufstellort dieser Münze, haben eine Vitrine zertrümmert, die die Münze eigentlich schützen sollte. Die Gewaltanwendung hat aber nicht standgehalten. Und insofern konnten die Täter dann auf denselben Weg das Museum wieder verlassen.
Wie sind Sie den Tätern dann auf die Spur gekommen? Das ging ja sogar relativ zügig eigentlich, kann man sagen.
Ja, wir bewegen uns da schon so im Bereich von einigen Minuten, wo wir sagen, eindringen ins Museum und wieder raus. Die Tat war also schon entsprechend gut geplant. Aber wie es dann immer so bei den Tatabläufen ist, die Täter geraten auch natürlich in Panik. Es läuft manches nicht so, wie man sich das vorstellt. Die Münze ist sehr schwer gewesen. Die Täter haben sich offensichtlich verschätzt. Die Münze ist immer wieder auf einem Rollbrett wurde die transportiert, dann an die Wände angeschlagen. Dann ist sie ihnen noch außer Hand gefallen. Wir haben also am Tatort, vor allem die Kriminaltechniker, muss man sagen, sehr, sehr viele Spuren gefunden. Goldspuren, DNA-Spuren an zurückgelassenen Tatmitteln. Das waren für uns als Ermittler ganz wichtige Sachen, um die Täter später zu ermitteln.
Gab es denn einen Hinweisgeber, um da auch an der richtigen Stelle suchen zu können?
Also es gab eine Phase von so 4 bis 6 Wochen, wo wir nicht so richtig wussten, wer dafür verantwortlich ist, wo wir sehr viel ausgewertet haben. Wenn so eine Tat passiert, dann ist er erstmal enormes Chaos. Ne? Man friert ganz viele Daten ein, Mobilfunkdaten, man die Kriminaltechnik sichert, ohne Ende Spuren. Die Presse will bedient werden. Es gab eine Phase, wo wir nicht so richtig wussten, wo es hingeht. Aber dann gab es tatsächlich aus der Szene einen Hinweis, dass möglicherweise der Berliner Remo-Clan mit dieser Tat zu tun hat. Und etwa zeitgleich kamen auch schon aus dem Labor die Ergebnisse der DNA-Spuren. Und auch diese trafen auf einige Mitglieder der Familie.
Ja, die hatten auch Goldspuren an den Kleidungsstücken. Und weil das eben so ein besonderes Gold ist, konnte man das gut zuordnen.
Ja, das kam nachher später. Also am Anfang hatten wir erstmal nur Namen. Dann schauen wir natürlich eine ganze Weile, können wir da Leute beobachten? Können wir was herausfinden? Finden wir weitere Beweise? Und irgendwann haben wir uns dann entschieden, den Zugriff auch zu machen. Das war am 12. Juli 2017, also doch relativ eng noch zur Tat. Und da haben wir dann Tatkleidung gefunden, in denen sich auch Reste von Goldspuren, Goldstaub, Anhaftungen befanden.
Und jetzt ist natürlich die große Frage aller Fragen, wo ist die Münze? Also was ich bisher mitbekomme, wahrscheinlich eingeschmolzen.
Also wir müssen wohl davon ausgehen, so ist auch der Text im Urteil. Es gibt also doch Anhaltspunkte, dass die Täter die Münze zerteilt haben. Da gab es also Beweismittel, die darauf hindeuteten, dass die also in so 5-Kilo-Stücke offensichtlich zerteilt wurde und dann an unbekannte Abnehmer offensichtlich abgesetzt wurde. Wir haben sie Tatsache nie gefunden. Wir sind vielen Hinweisen nachgegangen. Letztendlich sind uns als Ermittler dann die Reste dieser, des Staubes in der Tatkleidung geblieben.
Jetzt wollen wir noch mal auf einen anderen aktuellen Fall kurz gucken. Wir zeigen Bilder aus Frankreich, aus dem Louvre. Da gab es ja im Oktober gerade erst den spektakulären Einbruch. Da sind die Täter auch eingedrungen über einen Raum, der nicht gesichert war. Das muss also sich auch irgendwie um Insiderwissen gehandelt haben, dass die wussten, man kann da reingehen, ne? An der einen Stelle. Und dann haben die ja ganz viele Juwelen, Diamanten geklaut.
Ja, also das ist natürlich auch eine sehr schlimme Tat, was den französischen Behörden da jetzt auch zu schaffen macht. Auch kunsthistorisch noch mal, glaube ich, anders zu bewerten als der Diebstahl einer Goldmünze, die man ja im schlimmsten Fall auch nachträgen kann. Beim Louvre und auch beim Grünen Gewölbe sind ja die gleichen Täter wie jetzt in Berlin beim Bode-Museum gewesen. Das ist richtig kunsthistorischer Wert vernichtet worden. Ne? Und das ist, macht halt auch die Leute so wütend und so fassungslos, weil das alles Taten sind, die auch belegen, dass sich das Phänomen Kunstdiebstahl, Museumseinbruch geändert hat. Es geht nicht nur um Gemäldediebstähle, es geht um Materialdiebstähle. Ne? Das ist was anderes. Das macht es uns auch als Ermittler so schwierig, weil man schon sehr früh erkennen kann, dass wir die Beute wohl nicht mehr so wiederfinden werden, wie sie weggekommen ist.
Also alles für die Nachwelt zerstört, was vor vielen Hunderten von Jahren hergestellt wurde, natürlich auch kulturgeschichtliches Gut ist, wird dann zerkleinert in andere Juwelen etc. aufgeteilt, um es halt unkenntlich zu machen. Ne?
Ja, absolut verheerend.
Einem Historiker kommt in Göttingen etwas spanisch vor. Karin Rowold über Fälschungen schon im Mittelalter.
Im Keller der Universität Göttingen sucht Historiker Dr. Boris Gübele nach Exponaten für eine Ausstellung. Da fällt ihm etwas in die Finger, was das Zeug für eine Sensation hat.
Die Urkunde ist auf 1266 datiert. Die Kirche, die erwähnt wird, ist nicht von den 20er Jahren des 14. Jahrhunderts erbaut. Also entweder ich habe eine tolle Entdeckung gemacht und die Geschichte der Stadt Pisa muss hier umgeschrieben werden an diesem Punkt. Oder aber irgendwas stimmt mit dieser Urkunde nicht.
Fälschungen aus dem 13. Jahrhundert sind keine Seltenheit. Doch hier fehlt das Motiv. Ein junger Mann aus Pisa tritt einem Orden bei. Um mehr geht es nicht.
Dieses Schriftstück, das ja eigentlich nur über dieses pisanische Ehepaar und seinen Sohn berichtet hat, wieso sollte das jemand fälschen? Hier geht es ja nicht um Landbesitz oder um Rechte oder so. Was soll das? Wieso sollte dieses Objekt hier eine Fälschung sein?
Boris Gübele beginnt zu recherchieren. Vielleicht ist die in der Urkunde benannte Kirche ja doch älter als bisher bekannt. Doch nichts deutet darauf hin.
Ich kam mir wirklich vor wie ein Detektiv. Das hat mich schon erinnert an meine Zeit, als ich als Kind viel Sherlock Holmes gelesen habe.
Der Historiker bittet seine italienischen Kollegen um Hilfe. Kurz darauf steckt er mitten in einem Kriminalfall.
Nachdem das also seine Runde gemacht hat in Italien, hat er mal gesagt, Moment mal, ich kenne doch diese Hand. Ja? Und dem Kollegen war tatsächlich dieser Fälscher, Domenico Cicci, bekannt.
Domenico Cicci, ein italienischer Jurist aus dem 18. Jahrhundert, soll bis zu 200 Mittelalterurkunden gefälscht haben. Auch die aus dem Göttinger Keller.
Ich war erst mal enttäuscht. Also ich dachte erst, ach schade, jetzt kann ich diese Kirche nicht neu datieren. Aber als mir dann klar wurde, was da eigentlich dahinter steckt, was dieser Mann alles gemacht hat, er erschafft eine Geschichte seiner Familie, die so nie stattgefunden hat.
Cicci stellt seine Vorfahren als Bischöfe, Notare, Kreuzritter und Ordensritter dar. Mit Erfolg. Seine Familie steigt durch seine Fake News in den Adel auf.
Wenn ich diesen Fleiß, diesen unfassbaren Fleiß dieses Menschen mir anschaue, da kommt mir das eher wie so eine fixe Idee vor. Also ich glaube, die Gründe sind da auch im psychologischen Bereich.
Erst Jahrhunderte später fliegt der Gauner auf. Doch der Fall Cicci ist auch nach Gübeles Fund nicht abgeschlossen. Etliche Urkunden sind noch unentdeckt.
Wir kennen 69 Stück im Original, in Anführungszeichen, aber wo ist jetzt eigentlich bitte schön der Rest? Das ist durchaus eine Warnung, weil ich meine, wer weiß, wer da noch auf die Nase fallen kann mit diesen Fälschungen.
Spurensuche in der Vergangenheit. Der Grat zwischen der Arbeit eines Historikers und der eines Ermittlers ist manchmal schmal.
Das war bislang der größte Krimi in meiner Forschungsarbeit. Es darf gerne auch noch mal einer kommen. Ja? Also, jetzt sind wir die Fälscher ja so ein bisschen ans Herz gewachsen.
Wer weiß, vielleicht verbergen sich im Keller der Universität ja noch weitere historische Cold Cases.
Ja, ich hätte fast gesagt, Fälscher ans Herz gewachsen. Ich glaube, das kann Ihnen nicht passieren, weil Sie auch den kulturellen Schaden natürlich sehen. Aber Historiker, wie oft brauchen Sie auch Historiker für Ihre Arbeit?
Also das ist schon wichtig, weil Fälschungserkennung, das ist etwas Interdisziplinäres. Also da sind schon mehrere Wissenschaften dran beteiligt, um das halt sichtbar zu machen. Ne? Da ist die Zusammenarbeit mit Experten, mit Museen, mit Sammlern ganz wichtig, mit Kunsthistorikern, die uns halt was zur Stilistik der Bilder sagen können, die eigene Archive haben. Mhm. Dann ist es wichtig, dass im Labor natürlich sehr viel dreht sich dann um das Thema Materialanalysen. Dann das, was wir als Ermittler eigentlich machen, das ist die Provenienzrecherche. Also was,
die Herkunft, ne?
Genau, die Herkunft eines Kunstwerkes oder die behauptete Herkunft. Die Leute erzählen uns ja irgendetwas in den Vernehmungen oder sie erzählen dem Auktionshaus eine Geschichte und wir überprüfen halt, ist das so stimmig, kann das so sein oder ist das wieder der Dachbodenfund bei Oma oder der Flohmarktkauf. Also manche Geschichten hört man halt sehr oft und manche sind halt etwas anspruchsvoller, um sie aufzuklären.
Wenn man eine Fälschung kauft, dann weiß man als Käufer ja rein theoretisch nicht, dass das eine Fälschung ist, sondern fällt selber auf ein Verbrechen im Grunde rein. Wenn ich jetzt aber ein gestohlenes Kunstwerk kaufe, da frage ich mich, wer macht denn eigentlich sowas? Das kann ich ja auch niemandem zeigen.
Ja, also wenn dieses Stadium eingetreten ist, dann muss ich ja Tatsache wissen, dass das aus einer Straftat ist. Ne? Aber wir haben halt auch die Kombination, dass Leute etwas ankaufen und gar nichts von diesem strafbaren Hintergrund wissen. Mhm. Und dann aus allen Wolken fallen, wenn die Polizei plötzlich klingelt und sich für manche Dinge interessiert. Ne? Also es gibt diese Seite und auch diese Geschichte.
Jetzt arbeiten Sie ganz aktuell an einem Fall, da geht es um Bronzeskulpturen, die aus öffentlichen Parks, aber vornehmlich auch von Friedhöfen gestohlen wurden. Da hängt natürlich nicht nur ein Wert dran, vielleicht auch ein Materialwert, da hängen natürlich auch Emotionen logischerweise dran. Was ist da bislang alles aufgedeckt worden?
Also das ist ein Fall, der uns Tatsache in diesem Jahr sehr viel beschäftigt hat. Das fing schon Anfang des Jahres an, als wir gemerkt haben, dass überwiegend erstmal in Berlin von Friedhöfen großformatige Plastiken gestohlen wurden. Und wir haben damals eine Öffentlichkeitsfahndung gemacht. Also wir sind nicht weitergekommen, haben die Öffentlichkeit gebeten, uns Hinweise zu geben, wo diese Sachen abgeblieben sind. Und dann gab es eine Spur, die führte Richtung Bayern. Und von dort zu einem Berliner Hehler. Und dieser Hehler hatte offensichtlich sehr viel von diesen gestohlenen Skulpturen angenommen und auch gewinnbringend weiterverkauft. Und den Mann haben wir uns etwas genauer angesehen. Da liefen dann auch sehr viele Ermittlungen im Hintergrund. Und im Mai haben wir dann durchsucht bei den Tatverdächtigen. Und da kristallisierte sich dann ein Pärchen aus Mecklenburg-Vorpommern heraus, die offensichtlich mit weiteren Personen für eine Vielzahl dieser Diebstähle verantwortlich war. Und die Taten sind überwiegend in Mecklenburg nachher passiert, in Brandenburg. Wir haben aber auch Taten hier in Hamburg, Schleswig-Holstein.
Ja. Und jetzt bitten wir Sie zu Hause, wir machen das jetzt mal ganz einfach so wie bei Aktenzeichen XY ungelöst. Wir bitten Sie zu Hause, dem Landeskriminalamt Berlin bei der Ermittlung oder bei der Weiterentwicklung dieser Verbrechen zu helfen. Wir zeigen Ihnen jetzt mal 5 Skulpturen als Foto. Vielleicht kommt Ihnen ja die eine oder andere Skulptur, müssten wir jetzt mal zeigen, kommt Ihnen ja die eine oder andere Skulptur bekannt vor. Schauen Sie mal genau hin. Vielleicht kennen Sie jemanden, der jemanden kennt. Vielleicht haben Sie das selber schon mal gesehen. Sind ja auch sehr imposante Skulpturen. Und wenn Ihnen da etwas auffällt, dann kann man sich direkt an Sie wenden. Ne?
Dann kann man sich direkt an uns wenden.
Telefonnummer ist eingeblendet unten. Auch die Internetadresse bzw. die Mailadresse.
Genau, das sind also Skulpturen, die wir aufgefunden haben, auch im Rahmen dieser bundesweiten Durchsuchung im Mai diesen Jahres. Und die haben wir bislang nicht zuordnen können. Es sieht aber sehr viel danach aus, als wenn sie auch einen strafbaren Hintergrund haben, also aus Diebstählen stammen. Und das wäre schön, wenn wir diese Taten auch noch aufklären können und vor allen Dingen die Sachen an die Besitzer wieder zurückgeben können. Denn viele dieser Stücke haben eine hohe emotionale Bedeutung für die Opfer. Das haben wir bei den Ermittlungen erfahren. Also da sind viele Tränen geflossen. Ich kann mich hier an den Fall in Hamburg auch erinnern von einer älteren Dame, die also so erfreut war, als diese Skulptur wieder aufgetaucht ist. Das geht uns dann auch, muss ich sagen, nahe.
Also wenn Sie helfen können, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie eine der Skulpturen erkennen, wenn Sie sich an das Landeskriminalamt Berlin wenden würden. Vielleicht sprechen Sie dann direkt mit Ihnen auch. Möglicherweise kann ja alles sein. Und Sie geben uns bitte ein Feedback. Sie geben
das mache ich gerne.
Sie sind auch als Experte regelmäßig im NDR-Podcast zu hören, der heißt Kulturverbrechen. Andreas Moll zeigt Ihnen, welche Recherchen hinter diesem Hörerlebnis stecken.
Crime Time in der Kunsthalle Rostock. Es geht um millionenschwere Straftaten, Fälschungen und Diebstahl. Lenore Lötsch und Torben Steenbuck lassen die spektakulärsten Fälle der Kunstgeschichte aufleben.
Wir beginnen unseren Kriminalfall direkt mal am Tatort in Amsterdam, genauer gesagt beim Van Gogh Museum. Und jetzt kommen wir zu diesem Zeitgenossen hier. Octave Durham heißt er.
Ich bin ein geborener Dieb. Wenn ich aufs Dach komme, dann komme ich auch ins Museum. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir schlagen weiter auf die Scheibe ein, bis sie endlich bricht.
Es ist tatsächlich einer der spektakulärsten Einbrüche in Museen, die wir in Europa haben. Zwei Diebe sind auf relativ brutale Weise in das Van Gogh Museum in Amsterdam eingebrochen. Das Ganze innerhalb von 3 Minuten und dann waren halt 2 Meisterwerke von Van Gogh einfach verschwunden. Es hat dann fast 10 Jahre gedauert, bis diese Bilder wieder aufgetaucht sind bei einem Mafia-Boss. Im Fall von Van Gogh und die Mafia hatten wir das große Glück, kann man sagen, dass wir mit einem der Diebe von damals sprechen konnten. Wir konnten das Ganze aber auch abgleichen mit Polizeiakten, mit Überwachungskameramaterial. Und das ist eben so diese Herausforderung bei diesem Job, dass wir auf der einen Seite auch mit den Kriminellen reden wollen und müssen, aber natürlich jede Aussage von denen nochmal überprüfen müssen.
Aufsehenerregende Fälle arbeiten sie in ihrem NDR-Podcast auf. Auch die Geschichte der schreitenden Pferde von Josef Thorak, die nach der NS-Zeit im brandenburgischen Eberswalde gelagert wurden und im Westen wieder auftauchten.
Es geht um die geschmuggelten Thorak-Statuen von zwei riesigen Pferden, die vor Adolf Hitlers Reichskanzlei standen. Und wir müssen bei dieser Geschichte immer mal so ein bisschen schmunzeln, weil da so viele absurde Wendungen mit drin sind. Angefangen bei dem Schmuggel der Pferde, die zersägt in Taxis über die Grenze transportiert wurden, von Ost nach West, bis hin zu den Durchsuchungen, wo in der Nähe von Kiel bei einem Verdächtigen durchsucht wurde. Es wurden nicht die Pferde gefunden, sondern es wurde ein funktionsfähiger Panzer gefunden im Keller.
Ein Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, entdeckt 2015 in Heikendorf. Thoraks schreitende Pferde sind inzwischen nach Berlin zurückgekehrt und in Spandau in der Zitadelle zu sehen. Für einen der bekanntesten Fälle von Artnapping haben die Journalisten in Paris recherchiert, auf den Spuren des Kunstdiebstahls von 1911.
Für mich war das tatsächlich auch das erste Mal, dass ich den Louvre besucht habe und dann direkt das berühmteste Bild der Geschichte oder zumindest nach diesem Diebstahl das berühmteste Bild der Geschichte besuchen konnte.
Sie war halt 2 Jahre verschwunden, es hat ein Glaser geklaut, also es war wirklich ein Inside-Job. Nach 2 Jahren wollte es verkaufen und es war wirklich ein weltweites Ereignis.
Bei ihren Recherchen in Paris sprachen sie mit einem Experten, der untersucht, wie gut Kunstwerke im Louvre geschützt wurden und werden.
Und der hat gesagt, also die Sicherheitsvorkehrungen damals waren so katastrophal, dass es im Grunde ein Wunder ist, dass nur die Mona Lisa geklaut wurde.
Zurück in der Kunsthalle Rostock. Die Geschichten des Podcast-Duos fesseln das Publikum.
Ich habe Kunstabi gemacht. Genau, und ich finde das ziemlich spannend. Ich komme selber aus der Museumsbranche und finde das einfach unheimlich unterhaltsam, das Format, sehr informativ.
Es fasziniert einen doch, auch das Schlechte fasziniert einen, ne?
Kunstverbrechen, der NDR-Podcast zum Anhören in der ARD-Audiothek.
Ja, und gerade bei dem Fall mit den Pferden vor der Reichskanzlei damals, da waren Sie auch mit als Ermittler involviert. Seien Sie, Herr Allange, was hat Sie als Polizist gereizt, in die Kunstkriminalität einzusteigen?
Oh, das ist schwer so kompakt zu sagen. Ich habe ja viele Jahre auch andere Sachen gemacht, Überfälle, Geldtransporter, Erpressung, Wirtschaftsunternehmen. Und so mit Mitte 30 habe ich wirklich noch mal was ganz anderes machen wollen. Und neben mir haben die Kollegen gearbeitet, die solche Fälle bearbeiten, Museumseinbrüche, Kunstfälschung. Und ich selber habe mit Kunst bis zu dem Zeitpunkt 2009 war das noch nichts am Hut gehabt. Und da habe ich gesagt, das versuche ich und ich habe praktisch noch mal wie von vorne noch mal neu gelernt, alles, um halt auch sicher laufen zu können in dem Bereich.
Ein Fall, den Sie auch bearbeitet haben, finde ich ganz interessant. John Lennon also die Tagebücher von John Lennon wurden gestohlen. Und das waren auch die Tagebücher, wo er kurz vor seinem Tod noch reingeschrieben hat. Sie haben die ermitteln können, tatsächlich, und haben dann Yoko Ono, also die Witwe von John Lennon, getroffen. Um halt auch die Echtheit dieser Eintragung wahrscheinlich belegen zu können. Wie hat sie damals reagiert? Wie war das für Sie?
Also für mich einer der emotionalsten Momente in meiner Laufbahn. Ich war mit einem Kollegen Tatsache in New York. Sie ist damals von uns vernommen worden. Das war wirklich eine Begegnung, die man also sein gesamtes Leben nicht vergisst. Es war sehr, sehr emotional, weil sie halt auch mit dem Finger die Zeilen halt lang ging. Also sie selber hat auch die letzte Eintragung gesucht und hat dann auch leise vor sich hingesprochen. Und man hat wirklich gemerkt, wie ihr das nahe geht. Und das sind dann Momente, die muss man irgendwie auch aufsaugen. Man muss aber trotzdem professionell in der Sache bleiben, denn wir wollen ja auch eine Straftat aufklären. Aber es war eine einzigartige Begegnung.
Was sich viele immer noch fragen, wo ist es, das Bernsteinzimmer?
Ja, wir suchen sehr oft, Tatsache, weil wir auch Hinweise ab und zu darauf bekommen. Wir haben es auch noch nicht gefunden, aber so eine Fälle braucht man auch, die noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Sammler irgendwo in einem Kellergewölbe aufgebaut hat und im Gegensatz dazu, dass es vielleicht auch durch den Krieg zerstört worden ist?
Das ist halt die Spanne. Wir wissen es nicht. Wir geben aber die Hoffnung nicht auf, dass wir auch mal wieder Stücke davon finden. Es ist ja auch schon in der Vergangenheit einige Male sind ja Teile gefunden worden. Deshalb darf man sich davon jetzt nicht demotivieren lassen. So ein Fall bleibt immer präsent, wie auch viele andere Fälle, die wir so noch nicht lösen konnten und die immer noch auf ihre Aufklärung warten.
Falls Sie also irgendwo ein besonderes Bernsteinvorkommen wahrnehmen, bitte auch an das Landeskriminalamt Berlin. Bitte, Telefonnummer kennen Sie jetzt, ja? René Allange, war klasse. Ganz herzlichen Dank. Sehr spannend, sich mit Ihnen zu unterhalten. Morgen kommt Schauspielerin Christiane Paul zu uns. Und da geht es dann mega erfolgreich als Schauspielerin. Da geht es jetzt auch um den neuen Kinofilm Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. So, jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss, bis morgen.
Prominente Gäste oder Experten. Täglich um 18.45 Uhr auf dem roten Sofa bei Das.